Also wir merken schon, es gibt viele Investitionsmöglichkeiten in das Reich Gottes. Heute möchte ich mit uns weiter im Lukas-Evangelium machen. War ja jetzt eine Zeit, wo wir das ausgesetzt haben, aber heute habe ich mich entschieden, im Lukas-Evangelium ein bisschen weiterzumachen. Allerdings machen wir jetzt einen Sprung. Wir haben aufgehört bei Lukas 12 und gehen jetzt nach Lukas 16. Zwischen die Zeit in Lukas 13, also da, wo wir aufgehört haben, wo Jesus anfängt, von Ort zu Ort zu gehen und das Evangelium lehrt und, sagen wir, bis auch dem Text hinter dem, wo wir heute uns mit beschäftigen, nämlich mit Lukas 16, wo dann Jesus nach Jerusalem reist, wo dann im Prinzip das ganze Passionsgeschehen anfängt, da bettet Lukas ein Thema ein, was für uns ganz, ganz wichtig ist, was ganz hohe Brisanz hat. Dort bespricht er in diesen Kapiteln, wie es mir nach dem Tod weitergeht und wer wird dann bei Gott sein, wer wird bei Gott feiern und sich freuen und für wen ist das dann eine Zeit des bösen Erwachens. Also ist auch ein ernstes Thema. Wer landet letztlich im Licht und für wen bleibt am Ende nur Finsternis? Das sind die Fragestellungen, in die unser Text auch heute, ein Gleichnis, eingebettet wird. Wer findet wirklich sein Glück in Christus und wer hat aufs falsche Pferd gesetzt? Diese Fragestellung begleitet im Prinzip diesen ganzen Zusammenhang. Aus christlicher Perspektive ist das natürlich eigentlich einfach zu beantworten. Ne? Die Antwort heißt, die an Ostern glauben, die an Jesus Christus glauben, dass Jesus für sie am Kreuz stirbt, weil es dort um alles und nichts geht. Indem er unsere Schuld begleicht, Vergebung anbietet, am dritten Tage aufersteht, bringt er einerseits die Dramatik menschlichen Lebens auf den Punkt, nämlich dass wir erlösungsbedürftig sind und das zutiefst. Und andererseits gibt er uns eine Hoffnung, die weit über den Tod hinausreicht. Und er stellt uns in eine Entscheidung. Was willst du eigentlich? Wo willst du da sein in dieser ganzen Geschichte? Was ist deine Antwort darauf? Durch den Glauben dürfen wir sein Auferstehungsleben teilen, das stärker ist als der Tod und uns schon auf der Erde in die ewige Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott hineinstellt. Für die, die glauben, die diese Frage für sich beantworten und sagen, ja, ich will diesen Jesus Christus, ich will das, was er am Kreuz von Golgatha für mich getan haben, heißt das im Klartext, okay, für dich gibt's keine Verdammnis mehr. Das heißt, du wirst diese Feier bei Jesus haben. Was Selbstgerechtigkeit nie schaffen kann, das schafft der Glaube spielend. Er schenkt uns die Gewissheit, Kinder Gottes zu sein, einen Vater im Himmel zu haben, erlöst zu sein und nicht ins Gericht zu kommen. Ich habe es mal ein bisschen pointiert gesagt, echte Christen sind beim jüngsten Gericht nur Zuschauer. Wer wie der verlorene Sohn, auch ein Gleichnis, was in diesen Zusammenhang kommt, zurück zum Vater gekommen ist und von ihm wieder angenommen ist, der ist gerettet. Jesus Christus hat den Weg zurück zum Vater mit seinem Erlösungswerk am Kreuz von Golgatha freigemacht, die Türe zu Gott und seinem Reich geöffnet. Aber Lukas macht auch deutlich, hey, du musst das annehmen. Das kriegst du nicht automatisch. Und es reicht auch nicht, dass du darüber weißt, sondern es geht darum, einen konkreten Schritt zu gehen. Wir nennen das Bekehrung. Dass wir Jesus Christus als unseren Herrn und Heiland annehmen, in einem bewussten Gebet, in einem bewussten Akt. Und wir nennen es Umkehr, weil wir den Weg von Gott weg, den jeder natürliche Mensch geht, verlassen, uns umdrehen und wieder zurück auf den Weg zu Gott gehen. Also seine Botschaft ist, kehrt um oder geht zugrunde. Knallhart macht das Lukas. Und deshalb schreibt er in diesen Kapiteln 13 bis 17 auch eine Menge Gleichnisse Jesu auf. Das ist eigentlich auch der Abschnitt, wo die Gleichnisse aufgeführt werden, die uns bewusst hinterfragen sollen, die uns bewusst in die Entscheidung stellen sollen, hey, was glaubst du eigentlich? Wie ist das bei dir? Triffst du diese Entscheidungen oder nicht? Es ist leider oft, fühlt sich das manchmal so an, ich weiß das doch alles. Aber das heißt noch nicht, dass du das tust. Das will Lukas deutlich machen. Und er sagt, das ist etwas, was unser Leben ganz konkret machen soll. Lukas will erreichen, dass wir ernsthaft nachdenken über ein Leben in Gottes Gegenwart oder eben auch ein Leben ohne Gott, was es bedeutet. Er will uns mit der Frage konfrontieren, bist du sicher, dass du, wenn Gottes Megaparty beginnt, auf der Gästeliste stehst und dass das, was du Glauben nennst, auch wirklich echter Glaube ist? Schauen wir uns eins dieser Gleichnisse, die hier aufgeführt sind, einmal genauer an. Und ihr werdet vielleicht überrascht sein, was ich für eins gewählt habe. Ich lese uns aus Lukas 16 die Verse 1 bis 15. Es ist das Gleichnis vom gerissenen Verwalter. Das ist ein sehr sperriges Gleichnis, sage ich euch gleich. Und zu den Jüngern sprach er: Es war einmal ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter. Der wurde bei ihm verklagt, er verschleudere sein Vermögen. Da rief er ihn zu sich und sagte: Was höre ich da über dich? Lege die Schlussabrechnung vor, denn du kannst nicht länger Verwalter sein. Der Verwalter aber sagte sich: Was soll ich tun? Da mein Herr mir die Verwaltung wegnimmt, zu graben bin ich nicht stark genug und zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun werde, damit sie mich, wenn ich als Verwalter abgesetzt bin, in ihre Häuser aufnehmen. Und er rief die Schuldner seines Herrn ein nach dem anderen zu sich und sagte zum ersten: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der sprach: 100 Fass Öl. Er aber sagte zu ihm: Da, nimm deinen Schuldschein, setz dich hin, schreib schnell 50 drauf. Coole Sache. Darauf sagte er zum zweiten: Und du, wie viel bist du schuldig? Der sagte: 100 Sack Weizen. Er sagte zu ihm: Da, nimm deinen Schuldschein, schreib 80 drauf. Jetzt kommt's, wo mir sich, wenn ich noch Haare hätte, die jetzt so wirklich aufstellen würde. Und da heißt es: Und der Herr haut ihn jetzt auf. Wie kannst du sowas machen? So ein Betrug, so ein Mist. Nee, das macht er nicht. Der sagt: Und der Herr lobte den ungetreuen Verwalter, weil er klug gehandelt hat. Und er führt das noch aus: Ja, die Söhne dieser Welt sind im Verkehr mit ihresgleichen klüger als die Söhne des Lichts. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit man euch, wenn er ausgeht, aufnimmt in die ewigen Wohnungen. Dann fügt er noch etwas an und sagt: Aber wer im Kleinsten treu ist, ist auch im Großen treu. Und wer im Kleinsten nicht treu ist, ist auch im Großen nicht treu. Wenn ihr also mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr mit fremdem Gut nicht treu gewesen seid, wer wird euch dann euer eigenes geben? Kein Knecht kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen oder den anderen lieben, oder er wird sich an einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das alles aber hörten die Pharisäer, die am Geld hingen, und sie spotteten über ihn. Und er sagte zu ihnen: Ihr pflegt euch selbst vor den Menschen als gerecht darzustellen. Gott aber kennt eure Herzen. Denn was bei den Menschen hoch angesehen ist, ist ein Gräuel vor Gott. Als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich gesagt: Mache ich zu, kapiere ich nicht. Was ist hier eigentlich los? So ein Gleichnis wie das vom verlorenen Sohn, was jeder kennt, das zeigt, dass Umkehr auch für das verkorksteste Leben möglich ist. Beleuchtet das Gleichnis hier aber vom ungerechten Verwalter das Leben nochmal aus einer ganz anderen Perspektive. Nämlich, wie du dein Leben lebst, ist wichtig. Das ist eigentlich die Kernaussage in diesem Beispiel. Wie du dein Leben lebst, ist auch wichtig. Nicht nur, dass du die Chance hast, wie verkorkst dein Leben auch sein mag, du kannst umkehren, du kannst zurückkommen zu Gott, sondern es hat auch eine Auswirkung, auch in unsere Ewigkeit hinein, wie wir leben, wie unser Leben jetzt aussieht. Und er fordert uns auf im Grunde genommen, dein Leben ist wichtig, auch jetzt, mach was draus. Bereite dich darauf vor, was kommt. Bereite dich auch auf die Ewigkeit vor mit deinem Leben jetzt. Wie du heute lebst, das prägt deine Ewigkeit. Es ist nicht so, dass wir das Ticket für den Himmel einfach empfangen haben durch unsere Umkehr und dann kannst du es vergessen und dann brauchst du nur noch die Zeit abzuwarten, bis du irgendwann im Fahrstuhl stehst nach oben. Nein, dein Leben jetzt hat da auch eine Bedeutung drin. Es hat eine Auswirkung, wie du den Glauben praktisch lebst. Und er macht das hier zum Beispiel fest, zum Beispiel auch, wie du gibst, was du einsetzt von dem, was dir Gott anvertraut. Das prägt deine Ewigkeit. Hier begegnet uns ein Gleichnis, das Jesus ganz bewusst zu seinen Nachfolgern spricht. Ein Gleichnis zu den Jüngern, um klug zu handeln. Und klug gehandelt, so sagt Jesus hier in diesem Gleichnis, hat tatsächlich der ungerechte Verwalter. Erstaunlich. Ja, eigentlich merkwürdig. Schauen wir mal genau hin, wofür Jesus ihn lobt. Jesus lobt ihn nicht für seinen Betrug, sondern für seine Vorausschau. Er wusste, dass er bald seinen Job verlieren würde und dann mittellos dastehen würde. Deshalb verwendet er, solange er geht, die Ressourcen seines Herrn, um sich Freunde zu machen, die ihn später mit Freuden in ihre Häuser aufnehmen würden. Ich meine, der wird ja anklopfen, dem das alles gehörte. So. ihn rausgefeuert hat. Und dann wird er zu dir gehen, wir haben doch einen Deal gemacht, ne? Wir beiden, ne? Du hast statt 100 nur noch 50 und so, ne? Der wird da anklopfen und wird hingehen. Und die werden sagen, ja, komm rein, ne? Die kommen da aus der Nummer auch nicht mehr raus. Und Jesus lobt das, diese Vorausschau. Und noch etwas überrascht. Jesus sagt, im Umgang miteinander sind Heiden manchmal klüger als Christen. Die machen sich tatsächlich mehr Gedanken darüber, wie es weitergeht, als wie wir. Kann es wirklich sein, dass wir wirklich so ein bisschen so leben, so nach dem Motto, wir haben das Ticket für den Himmel in der Hosentasche und ansonsten machen wir uns da keine Gedanken mehr drüber? Christen, so sagt er, sind manchmal naiv. Jedenfalls, wenn sie denken, wie Glaube funktioniert. Es ist nicht unbedingt Thema des Gleichnisses, aber es ist ein Randgedanke. Der Glaube ist kein Ersatz für Nachdenken und auch kein Ersatz für weises Handeln. Viele von uns leben ein bisschen so nach dem Motto, du musst nur das Richtige sagen, das Richtige wissen. Und dann funktioniert es. Nein, das reicht nicht. Das ist der Irrtum. Du kannst vieles wissen. Wenn du es nicht tust, ist es sinnlos. Du musst auch das Richtige tun lernen. Und aus dem Gleichnis leitet Jesus hier ein verblüffendes Gebot ab. Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Mammon ist ein Begriff, der für unseren Besitz, der für Geld steht, aber auch, ich glaube, der steht für mehr als für Geld. Für das, was für uns anvertraut ist. Ich denke, da sind verschiedene Ressourcen auch mit gemeint. Ungerecht wird er genannt, nicht weil wir diesen Mammon uns ergaunert haben. Ich hoffe jedenfalls nicht, dass wir das haben. Sondern weil er ungerecht verteilt ist. Ganz einfach. Wir leben hier in einem ziemlichen in einer ziemlich guten Versorgung. Menschen in einer anderen Lebenssituation, die vielleicht sogar viel mehr arbeiten wie wir, haben deutlich weniger. Es ist irgendwie ungerecht doch, oder? Wir sind natürlich als Christen schnell dazu geneigt zu sagen, Geld ist schlecht. Vor allem dann, wenn wir selber nicht so viel davon haben. Nein, Geld ist nicht böse. An sich nicht. Die Frage ist nur, wie und wofür man es einsetzt. Besitz ist nicht böse. Die Ressourcen, die wir empfangen haben, das ist nicht böse. Die Frage ist, wie setze ich es ein? Wir sind eigentlich in ähnlicher Position wie der Verwalter im Gleichnis. Nichts, was wir im Leben haben, gehört wirklich uns, jedenfalls nach dem Urteil Gottes. Wir sind Verwalter der mancherlei Gnade Gottes, steht es einmal im Petrusbrief. Wir sind Verwalter von dem, was wir haben. Hören wir manchmal nicht so gerne, weil wir denken, wir haben doch gearbeitet, wir haben es uns doch verdient. Gott sieht das ein bisschen anders. Gott sagt, wir haben nichts ins Leben hineingebracht. Wir sind nackt geboren. Und wir werden nichts mitnehmen. Das sagt er auch. Das letzte Hemd, es gibt ja so einen schönen Spruch, ist ohne Taschen, wenn wir gehen. Wir sind nur Verwalter. Verwalter des ungerechten Mammons. Aus Gottes Sicht ist das, was du hast, nicht dein Eigentum, sondern von ihm dir anvertraut, damit du das Reich Gottes weiterbauen kannst. Krass, oder? Du hast dein Auto von Gott, damit du das Reich Gottes bauen kannst, damit du Möglichkeiten hast, das Reich Gottes zu bauen. Du hast dein Haus, damit du das Reich Gottes bauen kannst. Das ist schon ein beunruhigender Gedanke, oder? Ich glaube, hier müssen wir mal drüber nachdenken. Vielleicht auch umdenken. Vielleicht nicht immer weiter ansammeln, was mir gehört, sondern einsetzen von dem, was Gott gehört. Es ist unbequem, es ist sperrig und es ist unmodern, so zu denken. Aber Gott meint es so. Er meint es so, wie er es sagt. Und jetzt gilt es, so fordert uns Jesus in dem Gleichnis auf, den ungerechten Mammon, den wir nur haben, zu benutzen. Wir sollen uns damit Freunde machen. Also alle Welt um uns herum bestechen, oder wie? Wir können uns damit nicht die Errettung erkaufen. Das macht die Bibel ganz klar. Was manche vielleicht dabei denken, aber wir können uns Freunde machen. Nicht die Art von Freunden, die der verlorene Sohn hatte, kurz bevor er nur noch Schweine zu Freunden hatte, sondern Freunde, die uns in der Ewigkeit willkommen heißen. Wie komme ich überhaupt über so Gedanken? Weil wir so Gleichnisse verstehen müssen. Es ist etwas so wie ein Vergleich, was Jesus hier macht. So wie der schlaue Verwalter dafür sorgt, dass durch die Art und Weise, wie er handelt, er auch im Falle seiner Entlassung nicht auf der Straße steht, sondern bei den Leuten, die seinem Herrn etwas schulden, dann, wenn sein Herr ihn rausgeworfen hat, ihn aufnehmen. Klug. Wir sollen klug halten. Wir sollen klug genauso auch für unsere Ewigkeit vorsorgen. Im Vergleich heißt es dann, wie gesagt, dass Jesus sagt, dass wir genauso klug mit unserem Besitz, besser mit dem, was uns anvertraut wurde, so umgehen sollen, dass uns die Heiligen in Gottes Wohnung auch aufnehmen und willkommen heißen. Wir sind bei einem Gottesdienst, wo ich gesagt habe, wir investieren in das Reich Gottes. Hiermit machen wir den Himmel auf und öffnen Fenster. Wir haben heute für Menschen gebetet. Das ist schon so ein Stück, dass wir rein investieren. Vielleicht ist der ein oder andere, der von der Frage der Ranger doch innerlich berührt ist. Das ist hineininvestieren. Vielleicht hat Gott dir eine Ressource gegeben, dass du noch ein bisschen Zeit hast und das erübrigen kannst und es einsetzt. Das ist klug aus Gottes Sicht. Es geht nicht darum, dass wir uns mit dem richtigen Einsatz von Geld und Besitz den Himmel erkaufen können. Das geht nicht. Jesus meint hier aber, dass das kluge Einsetzen und Gebrauchen des uns Anvertrauten Freunde im Himmel schenkt, die uns gerne aufnehmen werden. Vielleicht ist es besser übersetzt, die uns gerne willkommen heißen werden. Wenn wir zu diesem Fest kommen werden und die werden sagen, hey Norbert, super, du hast investiert ins Reich Gottes, komm, wir gehen jetzt feiern, wir gehen zusammen feiern. So stelle ich mir das vor. Es geht um die Frage, wie werden wir die Ewigkeit erleben? Und wir müssen wissen, obwohl alle Gläubigen in den Himmel kommen, werden nicht alle gleich viele Freunde dort vorfinden. Ich möchte einmal erklären, wie das vielleicht ablaufen könnte, wofür ich mein Hab und Gut und das mir Anvertraute einsetzen könnte. Jesus sagt im Matthäus-Evangelium, und wer einen dieser Geringsten auch nur einen Becher frischen Wassers reicht, weil er mein Jünger ist. Amen, ich sage euch, er wird nicht um seinen Lohn kommen. Oder in der Rede Jesu vom Weltgericht, wo er das eigentlich, das, was wir tun, auch wirklich nochmal ganz deutlich macht, dass das Auswirkungen hat in die Ewigkeit. Was ihr einen meiner Geringsten getan habt, als Jünger ihn fragen, wo haben wir dir eigentlich gedient? Das habt ihr mir getan, sagt er. Menschen sind für Gott das Wichtigste. Dass sein Reich mit verlorenen Menschen gefüllt wird, ist ihm wichtig. Es ist ihm das Wichtigste. Und dazu will er dich mit deinem anvertrauten Hab und Gut gebrauchen, wie auch immer. Du sollst es dafür einsetzen, nicht für dich horten. Unser Leben auf der Erde macht einen Unterschied im Erleben der Ewigkeit. Nicht jeder wird den Himmel gleich genießen können. Was vorher gelaufen ist, macht den Unterschied. Es geht nicht darum, ob wir reinkommen oder nicht. Es geht darum, wie wir dort sind. Lukas 16 in den Versen 10 und 11 sagt Jesus, wer im Kleinsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und im Vergleich zu den ewigen und wahren Reichtümern Gottes ist der ungerechte Mammon, Quatsch, das habe ich mir vertan. Und im Vergleich zu den ewigen und wahren Reichtümern Gottes ist der ungerechte Mammon tatsächlich etwas Geringes. In Gottes Sicht ist das, was wir hier haben, gering, wenn es noch so viel für dich ist. Eine vernachlässigbare Größe, aber dennoch eine sehr wichtige Größe, weil sie etwas über unseren Charakter offenbart. Unser Umgang mit unserem Besitz zeigt, ob wir treu oder ungerecht sind. Und warum sollte uns Gott, wenn wir uns als ungerecht herausgestellt haben, das Wahrhaftige anvertrauen? Das, was im Vergleich zum ungerechten Mammon von echtem Wert ist. Das Beste und Eigentliche, das kommt doch noch. Dieses Leben ist doch nur die Vorrunde, noch nicht das Endspiel. Warum sollte Gott dich im Endspiel damit belohnen, dass du von Anfang an spielen darfst, wenn du in der Vorrunde keinen Einsatz gezeigt hast? Hier ist uns alles nur geliehen. In der zukünftigen Welt wird es anders sein. Wenn wir mit fremdem Gut, also unserem vermeintlichen Besitz, nicht treu gewesen sind, wer wird euch dann euer eigenes geben, fragt Jesus. Hier verwalten wir Fremdes, um in der Ewigkeit das Unsrige zu besitzen. Das dreht unser Denken auf den Kopf. Aber wenn wir hier nicht vernünftig mit Geliehenem umgehen können, warum sollte man uns in der Ewigkeit etwas anvertrauen, was uns gehört, wenn wir da noch weniger Motivation haben, es richtig zu gebrauchen? Und Jesus sagt weiter, kein Knecht kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird sich an den einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Wenn es um unseren Besitz und um unser Geld geht, steht die Frage im Raum, ob unser Besitz, unser Geld für uns nur ein Mittel zum Zweck ist, nämlich Gott zu dienen, oder ob wir unseren Besitz und unser Geld zum Ziel erklären, zum Gott machen, es lieben und ihm anhängen. Wer so lebt, wird in der Ewigkeit die Konsequenzen tragen. Das ist die Intention Lukas. Er sagt nicht, Reichtum ist schlecht, Geld ist schlecht. Es geht, was ist dein Ziel? Wer jetzt nicht über die Zukunft nachdenkt und sich darauf einstellt, mit Geliehenem im Sinn des Besitzers umzugehen, der wird in der Ewigkeit den Kürzeren ziehen. Jesus endet seine Rede oder sein Beispiel, dass er sich nochmal an die Pharisäer wendet, an die fromme Elite. Die verspotteten Jesus für das, was er tat, was er sagte. Und ganz verrückt eigentlich, sie verspotteten ihn, weil er zu lax war und sich mit Zöllnern und Sündern und mit so einem Pack abgegeben hatte. Und jetzt, wo er über Geld spricht, ist er ihnen irgendwie dann doch zu strikt. Das heißt dort im Vers 14, das alles aber hörten die Pharisäer, die am Geld hingen, und sie spotteten über ihn. Das Gleichnis vom ungerechten Verwalter und das Gebot, Geld, Ressourcen, Mittel für andere auszugeben, weil Gott das so will, ist für habsüchtige Menschen ein großes Problem. Es tut ihnen in der Seele weh. Dein Lebensstil verrät so viel über unser Herz. Und was bei den Menschen hoch angesehen ist, ist für Gott das Gegenteil oft. Selbstgerechtigkeit und Geldliebe gehen bei Religiösen gern eine unheilige Allianz ein. Es ist ein schmaler Grat zwischen Sparsamkeit und Geiz. Es ist von außen nicht immer zu unterscheiden. Aber Gott kennt unser Herz und er zwingt uns mit einem wirklich frechen Gleichnis zum Nachdenken. Also einmal Hand aufs Herz. Wofür gibst du dein Geld aus? Wofür setzt du deine Ressourcen ein? Setzt du es so ein, dass dein Einzug in den Himmel mit Applaus untergehen wird, weil so viele Freunde im Himmel hast, denen du geholfen hast, wo du mit beitragen könntest, dass sie diesen Weg in den Himmel gefunden haben? Die werden dich erwarten und die werden sich freuen mit dir. Oder ist dir das egal? Du kommst auch in den Himmel. Da ist die Bibel klar, wenn du Jesus Christus angenommen hast. Aber ich schätze, du gehst nicht durch die Vordertür rein. Dienst du Gott oder dienst du dem Mammon? Ein allerletzter Gedanke. Ich glaube, wenn wir so handeln, wie wir hier im Gleichnis angehalten werden und wir Freunde im Himmel gewinnen, dann wird auch hier auf Erden etwas von diesem zukünftigen Segen unseres Lebens jetzt schon bereichern. Und da bin ich wieder bei unserem Vers, den wir am Anfang in diesem Gottesdienst gehört haben. Ich glaube, es ist der Weg, den Himmel zu öffnen und Segen zu empfangen. Unser Geld, unsere Ressourcen als Mittel einzusetzen, um Gott zu dienen. Das macht uns richtig reich und richtig fröhlich. Du glaubst mir nicht? Probier es aus. Mehr kann ich hier nicht sagen. Ich werde nicht hingehen und gucken, ob du das tust. Das ist ein bisschen komisch, ne? So nach dem Motto, hier haben wir unseren Spender des Monats. Aber ich glaube, wir müssen uns als Gemeinde bewusst sein, das, was wir einbringen, das hat Auswirkungen in die Ewigkeit. Und das, was wir, ich sag mal, Gott versagen, das hat auch Auswirkungen, auch für uns. Und deshalb ist es so gut, freigebig zu sein. Deshalb ist es in Gottes Sinne so großartig und so gesegnet, das zu geben, was wir haben. Nicht kleinlich zu sein, nicht Angst zu haben, etwas zu verlieren, sondern die Gewissheit zu haben, wir werden gewinnen. Ich möchte noch ein ganz kurzes Beispiel annehmen und damit mache ich Schluss. Manche haben diese Geschichte schon gehört, aber sie passt so gut. In meiner Zeit in Landshut hatte ich mal für ein Fahrrad gespart, für ein ganz besonderes Fahrrad. Und das Geld hatte ich auch zusammen. Und wir hatten Freunde, die leiteten ein christliches Werk und die lebten von Spenden im Grunde genommen. Und die kamen in eine Situation, dass sie für ihr Werk irgendwie eine Heizkostennachzahlung kriegt. Und die war eine ziemlich hohe Summe. Das Dumme war, es war genau die Summe, die ich für mein Fahrrad eigentlich hatte. Es war richtig viel Geld. Damals jedenfalls, ist heute auch noch. Und ich hatte mir so vorgestellt, das Fahrrad, das wird sein. Und dann bin ich mit Karin dort gewesen, wir haben die Situation so gehört. Der hat das uns nicht erzählt, weil er gebettelt hat oder gejammert hat, sondern es war einfach eine Information, die wir so mitgekriegt haben. Und auf der Heimfahrt habe ich gesagt, weißt du was, wir geben das Geld dafür, peng. Ich habe ja noch ein Fahrrad im Keller stehen, mit dem kann ich auch fahren. Dann haben wir das so gemacht und für mich war die Sache eigentlich erledigt. Da habe ich mir auch keine weiteren Sorgen oder Gedanken drüber gemacht. Eine Zeit später hat mich meine Frau angerufen und hat gesagt, du, wir kriegen richtig viel Geld. Und zwar ging es darum, dass wir noch irgendwie Mutterschaftsgeld oder ich weiß nicht genau, wie das jetzt hieß, dass das noch irgendwie ausstand und wir aufgefordert wurden, das doch jetzt nun endlich mal zu beantragen, dass wir das dann auch noch kriegen. Und es war im wahrsten Sinne des Wortes der zehnfache Betrag von dem, was wir gegeben haben. Wir konnten einige Anschaffungen tätigen und ich konnte mein Fahrrad kaufen. Die Story war nicht zu Ende. Ich hatte ja ein besonderes Fahrrad im Kopf. Und so ist Gott. Das ist eigentlich das, was ich unter Segen verstehe. Ich bin damit dann mit dem entsprechenden Geld, was dann zur Verfügung stand, zum Fahrradhändler gesagt, das Fahrrad, das gefällt mir. Dann sagte er das, ja, schönes Fahrrad. Und dann durfte ich eine Probefahrt machen, dann kam er wieder und, möchtest du das Fahrrad haben, gefällt es Ihnen? Ja, sage ich, gefällt mir gut. Aber es ist zu teuer. Sollte mehr kosten, als wie ich bezahlen wollte, also wie viel Geld ich vorgesehen hatte. Und dann sagte der Händler, ach Moment, ich meine, ja genau, das ist also so, das Ganze ist ein Auslaufmodell, wir reduzieren das sowieso. Also ging der Preis runter, war aber immer noch drüber. Wollen Sie es haben? Habe ich gesagt, nee. Ich möchte gern Geld für das Geld ein Fahrrad. Und dann zeigte er mir noch ein Fahrrad und ich guckte dann immer auf das andere, das war viel schöner und so. Und dann sagte irgendwann der Händler, sagte, ich gehe nochmal ins Büro, ich rede nochmal mit meinem Chef. Und dann kam er raus, Sie können das für das Geld haben. Habe ich gesagt, und ich hätte noch gern ein Schloss. Und so war es auch gewesen. So ist das, wenn wir anfangen, ins Reich Gottes zu investieren. Es wird nicht unser Schaden sein. Wir werden nichts verlieren, sondern wir werden gewinnen. Hab nicht die Angst, etwas festhalten zu müssen, dass du es bei Gott verlieren wirst. Wenn du es ins Reich Gottes investierst, wirst du gewinnen. So oder so. Amen. Wir wollen jetzt eine Zeit haben,